Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Per, hast du die Matrix-Filme gesehen? Und wenn ja, konntest du was mit denen anfangen?
Ich habe auf jeden Fall den ersten und ich glaube auch den zweiten gesehen. Aber ich habe schon oft in meinem Erwachsenenleben gedacht, habe ich den dritten überhaupt gesehen und den vierten definitiv nicht und sollte ich das nochmal tun? Sollte ich die, aber irgendwie dieses ganze Meme, rote Pille, blaue Pille, hat das irgendwie so ein bisschen so ein cartoonisch für mich gemacht und ich weiß nicht, ob ich mich, also ich muss mich irgendwann nochmal drauf einlassen, ich habe keine große Meinung zu Matrix.
Okay, na das ist ja so ein bisschen wie wenn gute Songs einfach zu oft gespielt wurden früher, als man das noch als Radio quasi einen Song noch kaputt machen konnte. Mhm. Oder Seven Nation Army halt von irgendwelchen Menschen so lange gegrölt wurde, bis ein eigentlich guter Song von den White Stripes jetzt einfach nicht mehr hörbar war. Ich frage deswegen, weil die Prämisse dieses Films ist ja, dass wir alle in einer Simulation leben. Mhm. Und kann es sein, dass wir in einer Basketball-Matrix gefangen sind und sich irgendjemand gerade einen Scherz mit uns Deutschen erlaubt?
Also es fühlt sich auf jeden Fall so an. Es fühlt sich an, da die Frage, was passiert hier, ist, glaube ich, geht kollektiv durch die Basketballgehirne Deutschlands. So. Mhm. Was soll, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Also was ist, bei der Schlagzahl der Podcasts, die wir machen, also seitdem sind wir U18 Europameister geworden und haben die Goldmedaille der 3x3-Damen gewonnen. Oder? Das ist nur passiert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, oder nicht?
Das ist absolut korrekt. Dann haben wir noch die deutschen Männer, die zum ersten Mal in ein olympisches Halbfinale eingezogen sind. Aber ja, du hast recht. Also runtergebrochen ist das mal eben das, was, und ich meine, so lange ist das nicht her, dass wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Dass das passiert. Und ja. Ich habe Sorge, dass da irgendwo einer, falls du dich an den Film erinnerst, oder war das im dritten Teil, den du dann eventuell nicht gesehen hast, da sitzt da irgendwo einer vor so ganz vielen Bildschirmen und hat quasi so, es ist der, ich weiß gar nicht mehr, wie sein Name war bei der Matrix, und dass der sich jetzt gedacht hat, okay, die deutschen Basketballfans, denen gebe ich jetzt mal ein Zuckerchen, und ich meine, auf der anderen Seite muss man auch ehrlicherweise sagen, es ist mir auch egal, ob das gerade eine Simulation ist, dann sollen sie mich halt einfach nicht aufwecken, weil es gab die allererste Basketball Goldmedaille in der olympischen Geschichte. Wir versuchen natürlich an dieser Stelle, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei uns, auch noch eine der Goldmedaillengewinnerinnen hier in den kommenden Tagen mal in diesen Podcast zu hieven. Die sind gerade sehr, sehr busy. Wir sind da im Austausch. Da ist ja ganz gestern war, wir zeichnen hier gerade vormittags auf, gestern Abend Einzug ins Deutsche Haus, diverse Fernsehinterviews, Pressekonferenzen und so weiter und so fort. Aber Ich gebe alles, Günni. Ich verspreche es. Ich gebe alles.
Also, es ist ja wirklich so bizarr. Also auch das natürlich, ne? Die sind jetzt, die vier Mädels sind jetzt einfach so auf so eine Deutschland- oder Sportweltweite Bühne gehievt worden. So da rein, also unmöglich für uns kleinen Leuchten an sie heranzukommen. Und das wirklich, das Verrückte ist ja daran quasi, das ist ja irgendwie so. Es ist keine Unterschublade von der Sportart, aber es ist quasi so ein Ableger von der Sportart. Das heißt, du hast im 3x3 quasi Spielerinnen, die Besten in ihres Fachs sind, die aber vielleicht dadurch, dass ich so klassisch Basketball sozialisiert bin, 5 gegen 5, immer noch so kommen und okay, ihr seid gut auf dem Niveau, aber ihr seid ja keine Star. Also du bist kein Star quasi in der Basketballwelt, bist jetzt aber einfach historische Olympiasiegerin, ja, im 3x3 und gibst easy Handshake dem König, dem spanischen König, sagst Dirkules, was geht hier ab? Und bist jetzt einfach, keine Ahnung, reist jetzt durch die Medienlandschaft. Das ist, also diese, da auch da, so der Unterschied zwischen dem, was du in deinem normalen Leben machst und wie viele Leute dir dazugucken und was da so passiert und dem, was jetzt gerade auf die einprasselt, das muss ja so riesengroß sein. Also es ist ja nicht, als wäre jetzt, hätte jetzt Satou 3x3 gewonnen. Und er so, ich bin normalerweise schon auch in großen WNBA-Arenen, also ich tue das hier, ich bin eine der besten oder die beste Basketballspielerin Deutschlands oder eine oder Europas, wie auch immer. Und jetzt habe ich mich gekrönt. Sondern es ist einfach so, ja, keine Ahnung, das ist so eine krasse Story, dass ich bin echt gespannt, was die erzählen, wie unreal und wie märchenhaft den Damen das vorkommen muss.
Ja, und du hast ja diese geile Komponente. Du hast also zwei drin, die haben sich wirklich jahrelang den Allerwertesten auch aufgerissen in der 5-gegen-5 Nationalmannschaft, ne? Zig Länderspiele da auch gemacht mit Svenja und Sonja. Dann hast du die beiden, dann hast du die beiden jüngeren Spielerinnen drin und du sagst es. Also da sitzt einfach, um mal so ein bisschen in die Genese nochmal reinzugehen, da sitzt einfach Dirk Nowitzki Courtside mit Pau Gasol, Jorge Garbajosa, da hätten wir eigentlich wissen müssen, dass es gut ausgehen kann gegen die Spanierin, dem König. Zweite Reihe saß, glaube ich, noch Carmelo Anthony, ne? Also das und alle, die sitzen da auf der Tribüne, ist die halbe Frauennationalmannschaft, sind die Wagners und noch diverse andere. Und du ziehst das Ding einfach. Und alleine, also Sonja Greinacher gewinnt mit dem Fadeaway unter den Augen von Dirk das Halbfinale für Deutschland. So, also was ist da passiert? Es ist immer wieder die gleiche Frage. Übrigens, wir haben ja hier schon mal über das Thema Aberglaube gesprochen. Jetzt hat es mich dann auch mal wieder erwischt. Ich dachte eigentlich, ich werde ja nur mal langsam entledigt. Aber wie du siehst, ich muss dringend zum Friseur. Ich habe mich nicht getraut in diesem Run der Frauen, weil ich ja wirklich jedes Spiel begleitet habe, mir die Haare einmal absäbeln zu lassen. Und ich habe, ungelogen, eins der Hemden der Marke und der Farbe angezogen, was ich beim WM-Finale in Manila anhatte, für diesen Finaltag, für die beiden Kommentierungen, die ich gemacht habe. Also der Aberglaube hat mich wieder voll erwischt. Und ja, also du bist ja jetzt während dieser Olympischen Spiele ein bisschen mehr in dieses 3x3 reingetaucht, so hast jetzt dann dir das da angeguckt. Das ist schon... Also das ist wirklich einfach eine ganz andere Art des Basketballs, ne? Aber es ist halt so spektakulär, weil es auch einfach so schnell sich drehen kann, ne?
Ja, es dreht sich schnell, also über die Art und Weise, auch wie sie das gewonnen haben, müssen wir gleich noch sprechen. Aber auch, dass Holland das Ding gewinnt bei den Herren. Und also es ist einfach großartig, ein Format zu haben, wo auch wenn die Spieler dann sagen, okay, es ist nicht ganz klar, wir können das vielleicht gewinnen oder wir wissen nicht, wer es gewinnt. Es gibt nicht diesen haushohen Favoriten, es gibt nicht dieses glasklare, okay, keine Ahnung, die Mannschaft ist auf dem Papier besser und dann wird sie es gewinnen. Die einzige gute Prognose, glaube ich, von dem Turnier, Olympischen Herren-Basketball-Turnier, die ich gemacht habe, ich glaube, es gibt 5 Mannschaften, die werden sich nur untereinander schlagen und sonst passiert gar, also keiner wird die, und das ist bisher auch eingetroffen. Und aber jetzt genau das Gegenteil zu haben und zu sagen, okay, da kommen die Amis, okay, die Amis bei den Herren schicken dann Jimmy Fredette und irgendwelche Typen, von denen ich noch nie gehört habe. Aber trotzdem, es ist einfach Holland und Deutschland gewinnen einfach die beiden Goldmedaillen in so einer Basket. Und es hätte so eng, wie die Spiele zumindest der Deutschen waren, ja auch, es hätten ja mehrere Teams sein können. Also es hätten natürlich die Spanierinnen sein können, es hätten die Australierinnen sein können, es hätten die Französinnen sein können, also so nah beieinander, das ist natürlich, das ist wirklich, das wertet, also das bringt eine ganz andere Spannung einfach in die Geschichte.
Ja, die Klatschkönigin, also sie haben ja wirklich so viele enge Spiele da gewonnen, was die alles gezogen haben. Also alleine Sonja Greinacher, die ja dann auch noch Topscorerin des Turniers wird, ne, die trifft 2 Game-Winner, die trifft in der Gruppenphase gegen Frankreich einen Game-Winner und dann eben den Fadeaway unter den Augen. Ja,
und Svenja schießt das Ding in der Quali überhaupt, dass du überhaupt dahin fährst.
Damit geht's überhaupt eigentlich erst los. Und dann macht Sonja im Finale dann den entscheidenden 2. Also so viele große Momente gepackt in so einen kompakten Sport. Also das ist wirklich unfassbar. Eine einzige Niederlage und die übrigens auch nur mit dem letzten Wurf gegen die Australierin in der Gruppenphase. Dieses Finale super reingekommen. Dann kommen die Spanierinnen, führen immer wieder zwischenzeitlich mit 4 Punkten.
Ich verliere den Verstand übrigens, weil wir so aggressiv in der Handoff-Verteidigung sind. Und ein Backdoor, ich habe 3 Spiele in meinem Leben gesehen und saß da schon. Das ist auch schön für mich. Ich sitze dann wie so ein richtiger Anfänger einfach, der sagt so, pöbel zu Hause, was machen wir so? Das muss doch so laufen, dass der Sport nur so halb versteht. Dann dachte ich, warum sind wir so aggressiv in den Handoffs? Hast du ja erstmal unter so einem Pop-out-Handoff drunter herwerfen und dann werden wir Backdoor geschlagen. Aber die Ruhe, weil, wie du sagst, 4 hinten und dann huddeln die und besprechen sich mit einer Ruhe. Gerade dachte ich, dass Sunny G da auch so ein bisschen mit Ton angeben war. Mhm. Einfach Nerven behalten. Svenja schießt den unglaublich wichtigen Dreier rein und einfach wieder so, also in einem Finale, wo es wirklich um was geht und wo du vorher auch lange Zeit hast, darüber nachzudenken, dann bist du 4 hinten und dann gleitet das Spiel so ein bisschen und du bist ein bisschen undiszipliniert, wie gesagt, das eine oder andere dumme Foul, greifst ein bisschen rein, wirst Backdoor geschlagen Aber wirklich, also wie die das gehandelt haben, die Situation, diese Stresssituation und dann da rausgekommen sind und dann das Ding gewonnen haben, das war schon inspirierend auf jeden Fall.
Und das ist halt wirklich, das ist wirklich beeindruckend, das ganze Turnier über gewesen, weil sie irgendwie immer weiter so ihr Ding gespielt haben, auch wenn es mal ein bisschen zäher war. Dann hinten raus, ne, dieser Drive von Svenja Brunkhorst, der Kickout zu Greinacher, das ist dann am Ende der entscheidende Zweier zur Führung und dann auch zum Sieg. Spanien verkürzt nochmal relativ schnell und dann dieser Schrittfehlerpfiff gegen Reichert. Das wäre das 18-16 gewesen und dann haben die Spanierinnen den letzten Wurf, setzen den auf den Ring und dann ist komplett Eskalation. Über Sonja haben wir geredet, also die macht im Halbfinale 11 Punkte und den entscheidenden Wurf gegen Kanada. Ja, ist halt wirklich, also ich finde ja auch geil, das ist übrigens auch ein Gedanke, der mir dabei so kam, wie wäre das, weil im 3x3 gibt es ja auch eine Individualweltrangliste. Und da ist sie an 4 gesetzt, ne? Also sie ist die 4. beste Spielerin laut dieser Liste anhand der ganzen Punkte, die man sammelt über das Jahr über. Mhm. Wie geil wäre das, wenn man das auch im klassischen Basketball einfach hätte? Und wie sehr würde das die ganze Sache anfeuern? Stell dir mal vor,
ey. Niemals machen. Ich würde nicht dafür sorgen, dass so in der U17 Spieler gerankt werden, nach wie vielen Punkten sie scoren. Und wir haben so Lorenzo Ball oder welche Ball-Jungen-Verhältnisse, wo an der Mittellinie stehen geblieben wird und nur noch genetzt wird. Das ist für mich die Hölle. Das wäre die Höllen, also die Dystopie, Basketball-Dystopie ist.
Ja, weil du ein purer Liebhaber des Spiels bist und ich schon wieder durch so eine dreckige Medienbrille da drauf gucke und mir die Geschichten hinschubse. Svenja Brunkhorst beendet mit der Goldmedaille ihre Karriere. Die wird sich jetzt in Zukunft bei Alba Berlin um den Mädchen- und Frauenbasketball kümmern. War eine der besten Passgeberinnen des ganzen Turniers. Immer wieder dieser Signature-Move gab es im Finale auch, ne? Dribbelt leicht nach rechts und passt dann um die Gegenspielerin rum auf die Kattende, also diesen Spielzug. Ich weiß nicht, wie viele Punkte sie in dem ganzen Turnier damit gemacht haben. Marie Reichert ist, ich glaube, am Ende immer noch, sie war es zumindest fast das ganze Turnier, aber die effizienteste Spielerin, also die wirklich am meisten rausquetscht aus ihren Abschlüssen. Elisa Melius, haben wir schon drüber geredet, ist eine der spektakulärsten.
Haben wir nicht genug, das müssen wir nochmal, so jetzt mit der, das, was ich da gesehen habe, das ist schon so, also wie heißt die das Crossover Girl? Es ist nicht mal nur für der klassische Crossover, sondern es ist so viel Schulter, den Gegner manipulieren, das ist wirklich, also was Besonderes, Mann. Das ist so böse. Da ist es mir ein paar ab und zu so Ausrufe der Verzückung sind mir entwichen, als ich sie beobachtete von der Couch aus. Das hat schon was. Aber wie sie Pick and Rolls rejected, wie sie so dieses Stop and Go, wenn natürlich, das muss man einmal die kritische Klammer auf. Es war schon so, dass sie quasi beide Teams fast immer die gleiche Action laufen. Also es ist dann irgendwie so ein Pass, ein Dribble Handoff, dann in Pick and Roll. So, das ist schon. Und deswegen, weil du so viel in dem gleichen Muster bist, kannst du natürlich auch damit spielen. Es geht dann wirklich da noch Konter zu finden. Oder und deswegen ist auch gerade dieser eine Pass, weil der normalerweise eben in 8 von 10 Fällen gespielt wird, den dann zu faken und dann weiterzugehen. Haben wir 2-3 Mal gesehen, hat die Spanierin auch einmal gemacht. Aber Mivius macht wirklich mega Bock zuzugucken, ja.
Mhm. Also macht dann auch 1,5 Minuten vor dem Ende den Ausgleich, nimmt dann nochmal einen Offensivfoul an.
Freiwürfe getroffen.
Also Wahnsinn. Das sind einfach mal die 4, die jetzt diese Goldmedaille gewonnen haben und wie gesagt Geschichte geschrieben haben, denn es gab noch nie eine olympische Medaille für Basketball Deutschland. Und hier sitzen wir wieder, Günni, und schütteln den Kopf, aber vor lauter Freude, wie wir das die letzten Tage immer wieder machen. Und die Bilder dann auch danach, ne? Also ich bin jetzt auch dann zum ersten Mal nicht nur dazu gekommen, mal vor über 7 Millionen Menschen sowas zu kommentieren, sondern auch noch eine Siegerinnen-Ehrung in dem Fall zu machen. Das ist auch wild. Und du siehst sie da einfach und dann kommt die Hymne und dann gibt's da und davor gibt's die Goldmedaillen. Das ist alles wirklich komplett absurd und bitte, wie gesagt, lasst uns einfach in dieser Simulation drin. Haben wir sie genug geschaut müssen? Hast du noch Worte der Lobpreisung? Dann immer her damit. Ansonsten, wie gesagt, versuchen wir sie die Tage auch nochmal hier in dem Podcast eine der 4 mindestens mal reinzukriegen.
Nein, natürlich, wir könnten hätten auch eine Stunde die Folge. Normalerweise wäre das einfach folgenfüllend gewesen, was sie erreicht haben, aber leider passiert so viel. Deswegen fallen auch die U18-Jungs unter den Tisch. Da habe ich das Gefühl, da müssen wir vielleicht dann irgendwann mal während der laufenden Saison uns mal eine Sonderfolge nehmen und versuchen, da so richtig reinzusteigen, was da gerade passiert. Ob das jetzt eine einzigartige Generation ist, sind das 2 Jahrgänge, die so überragend sind? Passiert da mehr? das lohnt sich sicherlich daran, so ein bisschen rumzudoktern, aber da haben
plus wir. Plus 10 gegen Serbien, ne? Plus 10 gegen Serbien, Anderson 31 und dann auch, ne, also wenn du allein die Namen liest, die ja dann schon selbst Leute, die vielleicht nicht so viel mit dem deutschen Nachwuchsbasketball, aber irgendwie jeder, der sich so ein bisschen mit Basketball beschäftigt, hat Kachenkov schon mal gehört, hat Duro natürlich schon mal gehört und Kale so, und das sind dann halt auch die Spieler, wenn man hier so guckt, Hannes Steinbach noch dazu, die das Ding am Ende ziehen. Das ist so unfassbar. Das kam in irgendeines meiner Spiele, kam diese Meldung auch noch rein, dass sie das wirklich gewonnen haben. Auch da einfach nur dicken, fetten Shoutout. Du hast recht.
Nochmal, das ist auch nochmal Historisches. Das wäre so, das wäre das Happening gewesen normalerweise. Das ist jetzt leider ein bisschen viel auf einmal. Deutschland, Basketball Deutschland muss vielleicht daran arbeiten, ihre Riesenerfolge so ein bisschen zu staggern. Und nicht einfach alles in 3-4 Tage reinzupressen und wir wachen irgendwie alle auf und denken so, was da passiert. aber ja, das, die beiden, glaube ich, haben wir abgehakt. Kommen ja wir noch vier Viertelfinals, olympische Viertelfinals ja. zu besprechen.
Also es ist tatsächlich so, ihr, ne, ihr merkt das daran, dass wir heute rauskommen. Wir müssen jetzt, mussten jetzt irgendwie gucken, wann ist der ideale Zeitpunkt, nochmal so eine Folge aufzuzeichnen. Jetzt kommt natürlich heute auch noch das Viertelfinale der Frauen. Das Gute ist, dass ja die Schlagzahl bei uns auch so hoch ist, dass wir nicht so viel Verzögerung haben, um auch das zu besprechen, was sie gegen die Französinnen machen werden. Da drücken wir natürlich alle gemeinsam alle Daumen. Wir müssen jetzt rein in Deutschland gegen Griechenland, Viertelfinale der Männer und der Halbfinaleinzug, ein 76-63 am Ende. Im Halbfinale soll es dann tatsächlich wieder gegen die Franzosen gehen, da sprechen wir gleich noch zu. Jetzt erst einmal interessiert mich dein Take zu diesem Spiel gegen Giannis.
Ich war an zwei Stellen richtig nervös, oder an der Stelle, wo ich richtig nervös war, war, glaube ich, der Calathes hat einen so einen frechen Dreier auch genetzt. Also er hat sich vorher schon gut gefühlt nach so einer kleinen Hessi, Joe Vogtmann verladen und dann mit so den Oberkellner nie die zweite Hand zum Ball geführt und den hoch abgelegt, den gemacht und danach so aus dem Dribbling richtig frechen Dreier. Und da dachte ich so, oh oh. Weil wenn es einen Spieler bei den Griechen gibt, der neben Giannis in der Lage ist, bei einem großen Spiel weit, weit, weit über seine Fähigkeiten hinaus zu performen, dann ist es Nikolatis. Wir haben ihn gesehen als Non-Shooter, der irgendwie 2 von 9 schießt, aber den einen Dreier, den er schießt, schießt eben, um eine Serie zuzumachen in der Euroleague, in den Playoffs.
Ja.
Und da, es war der Start, wie es ihn gibt. Deutschland ist favorisiert. Deutschland ist auf dem absoluten High. Deutschland hat gerade das schon emotional für ein Gruppenspiel ein emotionales, riesiges Ding gesetzt gegen den anderen oder gegen Mitfavoriten Frankreich, den Gastgeber dominiert, von der Intensität her an der absoluten Grenze gespielt. All dieses ganze Ding, so ein Spiel, das nochmal den weltweiten Basketball-Fokus glasklar auf sie geworfen hat. Wir sehen Draymond Green in seinem Podcast, der sagt, Deutschland ist die zweitbeste Mannschaft des Turniers, vielleicht mit Kanada. Wir sehen überall, egal wo du hinguckst, es geht um Deutschland. So, das ist die Grundvoraussetzung. Und dann ist es ein 11-Uhr-Spiel gegen eine Mannschaft, ja, wo du davon ausgehst, dass du sie mit 10 Punkten schlägst. Und dann geht das Spiel auch so los. Und dann du hattest diese gleiche Intensität, diese Grittiness, die Gier nach Verteidigung, all dieses, das hast du nicht in der Form gesehen. Und du siehst es, dass Spieler versuchen, sich da reinzukämpfen, mit sich selber sprechen, eine gute Aktion haben, versuchen sich zu pushen, versuchen das zu kreieren und es funktioniert nicht. Und dann passiert es eben manchmal, dass dir so ein Spiel entgleitet. Ja. Und auf der anderen Seite, manchmal ist es dann nur so ein Glücksding. Der Dreier von Dennis war so wichtig, um die Blutung zu stoppen. Ich glaube, der war von 4 auf 7, in den ersten 5 Minuten 4 Punkte gemacht. Den getroffen und du guckst hoch und dann weißt du irgendwie so kollektiv, wow, das ist ein Katastrophenstart und wir sind 10 hinten. So, jetzt. Yeah. Also jetzt stabilisieren. Und auch diese Stabilisierung, das haben wir schon öfter gesehen, oft war es Mo Wagner, jetzt war es gefühlt nicht ein Spieler, sondern es waren so 2, 3 Spieler von der Bank, die jeder so ein bisschen was gebracht hat, bisschen Intensität, 5, es war nicht der eine, der gesagt hat, der macht es jetzt, sondern es war so ein bisschen, okay, Mo kommt rein, dann Thiemann kommt rein, der mit diesem sensationellen Auftritt, dann Bonga, also alle bringen ein bisschen Intensität, Nick Wallabeb, der diese Defense mitbringt und gerade in dem ersten Pick-and-Roll gegen Calathes ihn perfekt vor sich hält, sondern eben dazu führt, dass keine große Hilfe kommen muss, sondern er löst es selber, Calathes wirft dann daneben. So, und dann merkst du, okay, jetzt jetzt ist es genauso. Sogar der ist unentschieden zur Halbzeit, da war es klar, aber es waren dann schon so 5, 6 Punkte mit 3, 4 Minuten zu spielen in der Halbzeit, und da war es okay, jetzt sind wir im Spiel. Ja, also es war. Dann war es irgendwie das Spiel, was wir gesagt haben. Es reicht nicht offensiv, wir verteidigen clever, wir nehmen Giannis die Luft zum Atmen und dann hoffen wir auf, dass Walkup und Kalates ab und zu einen daneben schießen. Das ist dann, obwohl Walkup auch zwei da getroffen hat, ist es dann irgendwie so eingetroffen. Ja.
Hast du mal ein relevantes Spiel um 11 Uhr oder um so eine Zeit gespielt?
Das ist echt Jugendbasketball, das kennst du von früher, das sind so deutsche Meisterschaften, wo du dann irgendwie, keine
Aber
Ahnung.
Aber ich meine so auf Profi-Level, weißt du, also Jugend ist ja das.
Nee. Also ja, wir haben schon auch WM und also Fieberturniere schon. Natürlich kein Viertelfinale, aber so hatten wir schon Spielansetzungen um die Uhrzeit. Und das ist was anderes. Ja. Also die Spanier zum Beispiel, die spielen, glaube ich, sonntags ihr Spiel um 11 oder um 12. Die kennen das aus der ACB. Aber sonst, das ist ein schwieriger Turnaround. Für mich, ich fand es sogar schon schwierig, und das ist was ganz anderes, also spät zu spielen und dann, also keine Ahnung, im Pokalfinale früher samstagsabends zu spielen, das späte Spiel von 8 bis 10 oder 11. Und dann um 15 Uhr schon wieder zu spielen, ist schon was ganz anderes. Du hast keinen Shootaround, du hast keinen Leerlauf, die Trainer wissen immer nie, soll ich jetzt so ein bisschen anschwitzen oder nicht. Und 11 Uhr ist was ganz anderes. 11 Uhr ist halt, du sagst 4, 5 Stunden vorher muss dein Biorhythmus schon, oder muss dein System angeworfen werden vor Höchstbelastung. Wenn du das zurückrechnest, dann ist es eben 6 Uhr, 7 Uhr. Das sind Jungs, die auch nicht gewohnt sind, abends um 23 Uhr im Bett zu sein. Also wenn du ein paar Tage davor eben, keine Ahnung, gegen Frankreich das späte Ding gewonnen hast oder ein Spiel gewonnen hast, dann bist du so voller Adrenalin, dann schläfst du sowieso nicht bis 3 oder 4 Uhr. Ich glaube, von manchen ist der Rhythmus sowieso, um die Uhrzeit ins Bett zu gehen. Und dann ist es einfach was anderes. Und dann ist es auch was anderes als Favorit, glaube ich. Wenn beide Mannschaften, Griechen hatten Intensität, aber gerade wenn beide Mannschaften das droppen, ist es immer gut für die schlechtere Mannschaft. Also du musst quasi als Favorit, wenn du ein bisschen Fuß vom Gas nimmst, selbst wenn der Gegner es auch macht, tut dir das weh, weil dann so ein bisschen mehr Varianz möglich ist im Spiel.
Es gab auch, die Halle hat dir nichts gegeben, ganz anders als in Lille.
Ja, das kommt noch hinzu. Es ist auch früh, das ist ein super Punkt. Für die Fans ist 11 Uhr auch was anderes.
Ja, klar.
Es ist was anderes, wenn du, keine Ahnung, den ganzen Tag entgegenfieberst, 3, 4 Brinkhoffs getrunken hast und dann sagst, okay, jetzt wird langsam Richtung Stadion oder Richtung Halle gezogen und dann baut sich so eine Energie auf, als wenn du wirklich selber irgendwie gefühlt gerade gefrühstückt hast und du gähnst noch und sitzt irgendwie selber in der Halle. Auch da fehlt Energie.
Ja, also du hast den Start der Griechen angesprochen, 16-4 zwischendurch, Giannis kriegt, was er will, räumt Thiemann ab, hat Transition-Punkte und so weiter. Schröder 2,5 Minuten vor dem Ende der Dreier mit Brett. Wenn es den nicht gegeben hätte und sie 10 hinten wären, dann hätte ich spätestens bei diesem Toyopoulos mit Brett, da habe ich richtige Vibes an die erste Halbzeit WM-Finale gehabt, wo die Serben diese wilden Dinger getroffen hatten. Aber Gott sei Dank hat Dennis auch schon einen reingemacht.
Ja.
Die Würfel
und kein einfaches Spiel für Dennis.
Nee.
Ja, weil es nicht, also Spanul ist hervorragend gecoacht, fand ich die erste Halbzeit. Oder das ganze Spiel. Dennis an Stellen zu doppeln, wo du nicht doppelst oder generell ihn einfach zu jagen. Manchmal einen zweiten Verteidiger zu bringen, wenn du top of the key, also wenn du oben an der Birne einfach den Ball hast.
Ja.
Ganz anderen Look. Den haben die als Mannschaft vielleicht noch gar nicht gesehen. Also. Wir erinnern uns daran, dass sie eine Box in One gesehen haben und auf einmal sagen, okay, das haben wir nicht trainiert. Wir wissen nicht, wie wir dagegen spielen. Und das hast du gestern auch gesehen. Es hat zu lange gedauert, offensiv, dass du das richtige Spacing gefunden hast. Die haben dann eben mit dem Cut einen Mann weiter, also der 45-Grad-Mann, der dann cuttet und dann der nächste hochkommt aus der Ecke und dann so eine kleine Action. Aber es hat schon gedauert. Das Spacing war oft schwierig und du hast gedacht, warte mal, Dennis wird gedoppelt, löst, kommt da irgendwie sogar raus, passt den ersten Pass. Und trotzdem siehst du nicht so richtig, da hätte der Ball hingemusst. Oft auch, weil der zweite Pass aus dem Doppel nicht schnell genug war. Also Dennis gibt ihn gut raus, Dennis hat nicht forciert, Dennis hat dann mal einen Split versucht, aber hat immer genau das Richtige gemacht. Er hat gesagt, okay, wenn ihr mich so aggressiv verteidigt, Mitspieler vertraut und den ersten Pass raus. Und dann hat der Nächste oft noch so ein bisschen überlegt und geguckt. Normal, du kriegst einen Pass aus dem Doppel und denkst so, irgendeiner muss frei sein. Aber die Griechen haben das wirklich die Räume wirklich hervorragend dicht gemacht. Das heißt, es ist vielleicht nicht so der Nächste, der goldene Pass ist, sondern du musst vielleicht noch einen Pass spielen und noch einen Pass und dann kriegst du den Wurf erst. Das hast du in der zweiten Halbzeit manchmal gesehen. Wir erinnern uns an einen ganz freien, super rausgepassten für Nick Wallabep in der Ecke, den er nicht getroffen hat. Aber das hat gedauert in der ersten Halbzeit. Mhm. Und da fand ich Spanoulis hervorragend gemacht. Auch bei ein, zwei Dennis Drives, wie schnell die Zone kollabiert ist oder ein, zwei Pässe, wo du dachtest, oh, der ist da und er war doch nicht da. Das muss man schon sagen. Das ist keine einfache Aufgabe gewesen, auch in der ersten Halbzeit, das alles sauber zu lösen.
Und dann gehst du trotzdem ausgeglichen, ne, in die Halbzeitpause, ne? 36, ja, 36.
Ja, ja, genau.
Also es endet mit einem Schröder auf Theis Alley-Oop, aber der Start ins zweite Viertel, der hat mich ein bisschen entspannen lassen, weil Weiler Bepp einen ersten Dreier trifft, einen Transition N1 kriegt und Moritz dazu gibt und Moritz einfach, das habe ich gar nicht im ersten Moment gesehen, die Too-Little-Geste für Giannis, ja, ja. Die musst du dich, also wie heißt das, Irrational Confidence Guy, weil die musst du dich erstmal trauen, dass du Giannis an den Kombo anzeigst, du bist zu klein, um mich zu verteidigen.
Da musste ich auch sagen, was Pöbelein von der Kraus angeht, ich saß dreimal, ist mir das ist nicht das Matchup, was wir wollen, im Halse stecken geblieben. Ich dachte, das, was wir machen, den einen der besten Verteidiger der Welt jetzt regelmäßig anzugreifen, so, was ist hier die Idee? aber auch hatte ein toughes Finish mit der linken Hand, ja. Fouls gezogen, also gerade diese kleine Spin-Move, der Behind-the-Back, den er hat, so diese Richtungswechsel, die er als großer Spieler hat, ist natürlich schon eine sensationelle, so ein Paket, was er mitbringt, ja. Aber auch da, das sind so die drei wahrscheinlich, die du von der Bank erwähnen musst, irgendwie Thiemann haben wir kurz angesprochen, der phasenweise eine hat, wo er Offense, Defense, Offense, also wirklich Play, Play, Play macht. Er hat den Stil, den er mit Berlin ständig hat, indem er bei einem Hedge einfach überraschend rauskommt, obwohl es nicht im Konzept ist, klaut den Ball, Er hat einen Charge, glaube ich, auch angenommen gegen Giannis. Ja, hat seine kleinen Finishes einfach gemacht. Und da hast du wieder gesehen, okay, das brauchst du. Und Isaac Bonga wieder. Was spielt der für ein Turnier? Also wieder diese wichtigen Dreier weitergeworfen, wenn er auch mal einen hässlichen daneben geworfen hat. So wichtig, so selbstbewusst. Aber was auch dazu führt, ich glaube, an die 7 Minuten, Mauro wieder DNP. Ne? Das ist schon krass. Also wenn du überleg mal bei Eurobasket, das ist auch wieder eine Entwicklung von dieser Mannschaft. Das ist nicht die Eurobasket-Mannschaft. Das ist nicht, oder nicht mal WM letztes Jahr. Wenn sie dieses Jahr die Amis schlagen würden, würde das nicht 113 zu 112 passieren. Mhm. Sondern dieses Jahr, also wie sie bisher spielen, wäre, okay, wir haben keine defensive Schwachstelle. Wir versuchen die bestmögliche Defensive auf allen 5 individuellen Positionen und dann wird's halt gegen die Amis, keine Ahnung, vielleicht 90 zu 88 oder wie auch immer. Aber das ist schon was anderes. Und wie wichtig ist Andy und wie gut ist Mauro und das Silber sowieso und keine Ahnung. Und jetzt spielt er eben mit dieser ultra kleinen Rotation und Bonga ermöglicht das einfach. Ne? Wenn Bonga diese Dreier nicht trifft, dann kannst du nicht so viele Minuten mit ihm gehen, dann brauchst du manchmal Spacing. Ich hätte gedacht, für mich hätte gerade in den letzten 6 Minuten nochmal Andy nochmal bringen können, einfach weil dann klar war, okay, wir spielen jetzt Franz 1 gegen 1. Das ist für mich so ein bisschen zu langsam geworden. Franz hat das, auch da lag ich im Unrecht, Franz hat das geregelt, aber es war mir ein bisschen zu früh zu sagen, okay, wir warten jetzt und dann spielen wir 1 gegen 1. Und dann ist es halt manchmal so, okay, du hast dann Spot-Up mit Nick Wellerbap, mit Easy Bonga, mit Daniel Theis und mit Dennis, das ist dann nicht, also da hat mir manchmal so ein bisschen die Gefahr gefehlt. Franz hat mit unfassbarem Finish ist das trotzdem gelöst, aber da dachte ich, okay, vielleicht, wenn du Franz spielst, dann brauchst du nochmal Andy, um so irgendjemanden Verteidiger so ein bisschen mehr rauszuziehen. Ja? Aber Nick Wellerbap hat Granaten-Plays auch gemacht. Im Defensiv-Rebound. Es gibt keinen, der so mithilft, auch wenn der Rebound eigentlich nichts mit ihm zu tun hat, sondern der trotzdem in die Zone reinfliegt und dann mit seinen versteckten Bounce. Der ist vielleicht die versteckteste Sprungkraft, die man so kennt, die er gefühlt nur beim defensiven Rebound rauslässt. Hat einen wichtigen Stil gehabt, oder zwei, glaube ich, sogar. Also, es funktioniert. Gordon Herbert hat umgestellt, hat Sachen gemacht, die man auch nicht hätte erwarten können, wenn du vorher sagst, ja, Andy Obst spielt eine super kleine Rolle oder eine viel kleinere Rolle. Hätte ich denen nicht geglaubt, ja. Aber er macht es und es funktioniert bisher.
Ja, du hast sie alle erwähnt. Bonga, ich habe nochmal die Quote mitgebracht. Er nimmt 4 Dreier pro Spiel und er trifft fast 63%. 62,5%. Und gefühlt sind die Hälfte davon Würfe in den letzten 10 Sekunden, entweder letzten 5 Sekunden eines Viertels oder zumindest der Shotclock.
Und wichtige, also wirklich so vom Teil, das sind nicht, wir sind 15 vorne und er trifft einen Dreier, sondern es waren wirklich so gegen Frankreich in den Run von den Franzosen rein. Oder die fangen an, die Zone aufzustellen, er trifft einen Dreier. Jetzt, gestern eben, um die Blue irgendwie ein bisschen in den griechischen Vorsprung reinzuschneiden oder um den am Leben zu halten in der zweiten Halbzeit. Das ist vom Timing her, wenn sie wahnsinnig wichtig gewesen.
Und dann hast du, es wird dann nochmal ein bisschen zäher im Schlussviertel, ne? Da stehen sie lange bei nur 2 Punkten. Da geht offensiv dann, bis Franz sie auf die Schulter nimmt, geht irgendwie nichts und die Griechen bleiben dran und drin. Und dann natürlich ikonisch der letzte Punkt. Also wir haben das Too Little von Mo. Es sind schon wieder wirklich, also man kann einfach schon wieder ein Bildband machen, nur mit irgendwie Ausschnitten aus einzelnen Spielen. Und das quillt jetzt schon über. Schröder aus 10 Metern hinten raus. Dieses Ding. Und dann hat man den Halbfinaleinzug, Günni. Olympia-Halbfinale mit deutscher Beteiligung.
Olympia-Halbfinale mit deutscher Beteiligung, ja. Das ist schon natürlich spektakulär und das sind auch gerade das Spiel der Gegner, der ausgespielt wurde zwischen Kanada und Frankreich, waren auch zwei. Das war ein besonderes Söschen mit Kanada eine Historie letztes Jahr aus der Vorbereitung, wo wirklich hast du sie gespielt in Berlin, haben sie die erste Halbzeit quasi, waren sie noch im Flieger, dann zweite Halbzeit schon gritty und dann das Spiel in Hamburg ein paar Tage später war schon eine Schlacht. Das war gefühlt ein olympisches Halbfinale. Das hätte ein schönes drittes Spiel in diese Trilogie, hätte wunderbar da reingepasst. Und jetzt werden es halt die Franzosen. Hast du schon zweimal gespielt in der Vorbereitung, ein drittes Mal schon beim Turnier und jetzt spielst du sie ein viertes Mal. Du hast diese ganzen Fournier-Energie, du hast die Historie zwischen den Spielern, die alle kennen sich in- und auswendig. Du hast sie schon einmal besiegt zu Hause und jetzt musst du nochmal gegen sie ran. Das ist schon auch wieder eine besondere Situation.
Ja, und das ist tatsächlich, also den Franzosen gibt die Halle eine ganze Menge und dann wirst du also auch gegen 12 plus Halle spielen. Ich habe dir dann irgendwann die Aussage von Fournier geschickt, weil ich nicht wusste, ob du sie schon gelesen hattest, nachdem du deinen Rant gegen die Franzosen ja noch so im Zaum halten musstest, weil wir schon so lang waren in der letzten Folge. Und dann explodierte es mal schnell medial. Fournier legt sich mit dem eigenen Coach an, der pestet zurück. Nach dem Spiel sagt Fournier jetzt das, was Basketballprofis oder Sportler natürlich sagen, wir haben das wie Männer geklärt, ist ja klar. Aber da dachte man, es implodiert. Und dann besiegen die einfach die Kanadier.
Sag mir noch mal kurz, was er gesagt hat. Er hat auf 90er und 2000er verwiesen. Ne? Er hat gesagt, so die Office ist offensiv nicht mehr so wie damals.
Genau,
es ist, glaube ich, 90er und 2000er.
Ja. Es ist nicht mehr zeitgemäß. Warte mal eben, ich schaue noch mal, dass ich hier, weil wenn ich jetzt, sonst kriege ich es auch wieder nur so halb zusammen.
Die Offense ist die Verteidigung oder so und dann 90er und 2000er. 90er und 2000er ist nämlich die Dog Whistle, die Hundepfeife für zwei große spielen lassen, Benjamin.
Ja. Ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, aber genau das war's.
Egal. Also,
spielen nicht mehr zeitgemäß. Das war der Grundthema.
Genau, und da stellen sich natürlich die Ohren auf, weil das, was man Kollege vorwirft, jeder, der irgendwie das Gefühl hat, er versteht was vom Basketball, beobachtet sie und sagt, wie kannst du Poirier mit Gobert zusammenspielen lassen? Wie kannst du, keine Ahnung, ständig zwei große und wenig Shooting auf dem Feld haben? Jetzt hast du diesen Sommer wieder die ganze Zeit Gobert und Wembanyama. Evan Fournier kommt raus und gibt den richtigen Gong. Und was passiert dann gegen Kanada? Gobert spielt 3 Minuten. Oder 5 Minuten.
Ne, waren 3
und irgendwas. Sie sehen so gut. Ja, ja. So, und du spielst nur mit einem Großen. Und mit Yabusele oder wie noch immer auf der 4. Und es sieht fantastisch aus. Oder es sieht deutlich, deutlich besser aus und flüssiger aus. Und du schickst Kanada nach Hause. Da ist schon viel drin. Also dann gab es irgendwie auch Mixed Reports darüber, was mit Gobert ist. Irgendwas war mit seinem Finger gewesen oder doch nicht. Dann hat Kollege anscheinend gesagt, nee, es geht, war sportlich.
Nee. Es ist tatsächlich, also er hat auch gesagt, es hat auch mit dem Finger zu tun. Also, weil es gab auch ein Interview, da habe ich auch einen Screenshot gesehen, also die Finger waren getaped. Ob sie das jetzt nachträglich gemacht haben, um das irgendwie davor zu schubsen, weiß ich nicht.
Es bietet auf jeden Fall für mich unglaublich viel Interpretationsspielraum. Es ist schon spannend, dass wenn ein Führungsspieler sowas sagt und dann tatsächlich das Produkt anders aussieht und du genau das quasi das machst, was für mich indirekt angesprochen wurde. Also Fournier hat er natürlich nicht gesagt, wieso spielen wir mit zwei Großen. Aber immer wenn du 90er sagst, ist das das Codewort. Wir können nicht mit zwei Großen spielen. So, spannend. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe fast, dass Gobert wieder deinen Finger wieder ihm gut tut oder dass Kole sich entscheidet, dann doch wieder mit zwei Großen zu spielen. Weil diese Version mit Yabusele, der so aufgelegt ist, in Kombi mit Wembanyama, sah für mich deutlich gefährlicher aus als vorher.
Ja, irrer Start, 19-5, Cordinier dreht auch durch, der wird auch nicht nochmal 20 machen, würde mich zumindest dann doch sehr wundern. Er hat ja dann die Rotation noch, also ne, De Colo hat gar nicht gespielt, Strasel, der sie gegen Japan überhaupt in die Overtime geworfen hat, hat gar nicht gespielt, aber wirklich, das Krasse ist halt wirklich, dass einfach Rudy Gobert da 3 Minuten irgendwas spielt. Sie bleiben dann auch in der zweiten Halbzeit konstant vorne, dann trifft von jenen einen unfassbaren Wurf, eine Minute vor dem Ende, bei 73-66, die Uhr läuft ab, das waren auch, was waren das, 10 Meter oder so, ne? Da links fast an der Seitenauslinie, ansatzlos schleudert er das raus. Auch ganz wichtig, dass Fournier natürlich dann, nachdem sie das Spiel gewinnen, erster Gang ist zum Coach, ja, einmal um AS, die Bilder müssen produziert werden.
Winning heals everything, Benjamin, so ist das. Trotzdem, nochmal, jetzt, wenn ich das so höre, Gobert, es ist ein Viertelfinale, ein Duo-Dive-Spiel und dein Finger ist kaputt. Was muss mit dem Finger sein, dass du, wenn du der so die wichtige Säule des Spiels bist, dass du nicht spielst? Für einen Gobert. So. Du bist der beste Defensivspieler der Welt, deines Labels nach. Wofür brauchst du einen Finger? Du kannst von mir aus, kannst du dir einen Handschuh anziehen oder die zutapen oder du kannst dir eine Trinkflasche dran tapen und du kannst trotzdem das machen, was du normalerweise machst. Also zu Hause bei den Pariser Olympischen Spielen, das ist für mich, weiß ich nicht, ob ich den Finger kaufe. Und wenn es der Finger ist, dann kann ich nicht, also wenn Gobert sagt, ich kann nicht spielen mit dem Finger, dann sage ich, okay, das diskreditiert dich für mich als, keine Ahnung was. Würdest du sagen, Dennis Schröders Finger tut weh im Halbfinale? Würde ich totlachen, wenn ich sagen würde, ja. Du spielst nicht, Dennis.
Es ist übrigens, ich sehe hier das Bild gerade nochmal, es ist seine linke Hand und da sind quasi zwei Finger so ein bisschen aneinander getapet. Aber das ist die linke Hand. Das ist übrigens, weißt du, wer mit dedierten Finger an der linken Hand gerade Gold gewonnen hat? Sonja Greinacher. Also, lieber Rudi,
mal ein bisschen. Ja, okay, es kann natürlich ein Trümmerbruch sein. Es kann natürlich so kompliziert sein, dass wenn du das spielst, setzt du deine Karriere aufs Spiel. So, glaube ich jetzt nicht dran. Da tue ich ihm Unrecht, wenn das der Fall ist. Weiß ich nicht. Komisch. Also viel komisch bei den Franzosen, aber manchmal sorgt eben diese Mischung aus komisch dafür, dass da Reibung entsteht, Energie und das war schon irgendwie, ich hoffe, dass sie das alles benutzt haben für den Kanada-Sieg, weil alleine diese Marseillaise, die angestimmt wurde von den Fans, 80 Sekunden vor Schluss, das war schon monumental. Wirkte so laut und so intensiv. Und dann noch der böse Bube Fournier und das ganze Ding zusammen, das wirkte, als wären sie bereit dazu, dem Weltmeister vielleicht sogar Paroli bieten zu können.
Ja, also Paroli bieten können sie ja gerne, solange sie am Ende nicht gewinnen. Ich habe auf Twitter einmal die Frage gestellt, wie wir das denn finden jetzt. Das ist einfach wieder dieses Rematch mit Frankreich. Wir haben einfach zwei Halbfinals, die wir schon in der Gruppenphase gesehen haben. Also sagen wir mal, der deutsche Basketball-Fan hat schon... Das bereitet offensichtlich schon Sorge, was ein bisschen kurios klingt, dass man jetzt doch irgendwie sich denkt, fuck, hätten wir vielleicht doch lieber gegen Kanada gespielt. Bei den Kanadiern muss man ja irgendwie auch dazu sagen, ne? Also auch irre, dass die es nicht ins Halbfinale schaffen. Jamal Murray am Ende, ich habe die Zahlen jetzt nur noch mal gesehen bei Olympia, das ist so schade, ist ja einer meiner absoluten Lieblingsspieler überhaupt. 6 Punkte im Schnitt, trifft gar nichts von draußen, ist natürlich auch nicht der Murray gewesen, der irgendwie am Anschlag gespielt hat, so. Aber dass diese Mannschaft es nicht in ein Halbfinale schafft, finde ich schon krass.
Ja, und da auch schon wieder fit und mit Blick auf deutsche Mannschaft. Ja, unsere zwei Stars sind einfach wie gemacht füreinander. Und da ist einfach, ich glaube, wenn du Jamal Murray 30 Minuten mal geben würdest in einer Partie, dann wird er sich der Knoten platzen, dann macht er 25 und dann ist er nächstes Mal wieder, ist er wieder am Start. Aber in dieser Rolle als Sidekick von SGA letztes Jahr nicht dabei gewesen, so will es dann nicht überforcieren, trifft die seine Würfe nicht und auf einmal ist es unglaublich schwierig, in so ein Turnier reinzurutschen. Das ist einfach diese Rollengefüge, deine Rolle, was drumherum passiert und so weiter, fit, das ist so entscheidend. Und deswegen nochmal toi toi toi, können wir uns glücklich schätzen, wie unsere deutsche Mannschaft zusammengestellt ist, weil das ist einfach, wir haben gerade darüber gespielt, welche Leute das Spiel mitgewonnen haben und wie unterschiedlich diese Qualitäten sind und sie können sie alle quasi entfalten. oder fast alle, zumindest 7, 8, 9 können es immer so entfalten, dass sie zu ihrem absoluten Potenzial spielen können. Ja.
Donnerstag, 17.30 Uhr, Halbfinale, Deutschland, Frankreich, ein Sieg und du hast automatisch eine Medaille. Es wird eine richtige Schlacht dort. In diesem Kessel, also das wird die nächste große Prüfung, aber irgendwie ist dieses deutsche Team ja für Prüfungen gemacht. Wir freuen uns, glaube ich, alle sehr drauf, weil man irgendwie auch einfach mittlerweile so viel Grundvertrauen in diese Mannschaft hat, dass sie da einen richtig guten Fight liefern werden. Und dann muss man halt einfach gucken, am Ende ist es trotzdem ein Olympia-Halbfinale. Das kann auch mal in die eine oder andere Richtung kippen. Aber wir drücken alle Daumen. 21 Uhr, dann darf ich mich um die US-Amerikaner gegen die Serben kümmern und bete einfach nur zu Gott, die Serben, die den Kopf aus der Schlinge gezogen haben gegen Australien in Verlängerung, in einem Wahnsinnsspiel, 95-90. Paddy Mills hat bei seinem wahrscheinlich letzten Auftritt für Australien nochmal eine Show hingelegt mit 20 in der ersten Halbzeit. Die Serben zwischenzeitlich 24 hinten, eine legendäre Auszeit von Svetislav Pesic. Also ich habe mir dann von ein paar Zuschauern erklären lassen, was er da auf Serbisch gesagt hat, weil ich leider des Serbischen nicht mächtig bin. So ein, zwei Schimpfwörter habe ich verstanden. Und die drehen wirklich das Spiel. Mills bringt es überhaupt dann, nachdem Serbien führt in der zweiten Halbzeit, mit dem letzten Wurf gegen Jokic in die Verlängerung, und da übernimmt dann Jokic, macht 4 Punkte inklusive dem entscheidenden Fadeaway gegen Duop Reef, klaut 2 Bälle, holt 2 Rebounds, macht 1 Assist und blockt 1 Ball in 5 Minuten. Das war die Nikola Jokic Klinik zum größten Olympia-Comeback überhaupt. Ich hoffe, du hast es gesehen, weil ich habe mir dann so danach gedacht, das hat dem Günni bestimmt Spaß gemacht, das Spiel.
Ich habe die zweite Halbzeit gesehen und die Verlängerung. Ja, ich war tatsächlich bei Jokic so ein bisschen, bin ich manchmal jetzt hin und her gerissen, weil er einfach diese, ich habe das Gefühl, also es gibt von dem, wie er spielt, ist es wahrscheinlich so mit Luka für mich, auf dem sehe ich kaum jemanden lieber zu spielen. Also weil es einfach so fernab von allem ist, was ich mir so vorstellen kann, wie gut man sein kann. Aber dieses provokante, so nonchalante in seinem Gesicht, finde ich, wird mir jetzt manchmal zu viel. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ich habe verstanden, so, das juckt dich nicht. Du willst zu deinen Pferden und du willst chillen und du willst, keine Ahnung, Rakia trinken oder was ich, ein Slivo und irgendwie tanzen bei dir zu Hause. Das verstehe ich. Gerade bei so einem Olympischen, wenn er das bei einer NBA macht, ist es irgendwie noch für mich erträglicher, als wenn er das für die Serben in dem Nationaldress macht. Und er hat wieder gespielt. Was er macht, auch, du hast gesagt, Paddy Mills hat den entscheidenden Wurf gegen ihn getroffen. Aber davor ist es ungefähr 5-mal Paddy Mills nicht gelungen, überhaupt einen Wurf quasi loszuwerden gegen ihn.
Ja, ja.
Paddy Mills, einer der schnellsten Spieler und kleinsten und wusigsten, mit dem schnellsten Release, kann faden, kann zur Seite springen und werfen, gerade zu seiner rechten Hand. Und du hast das Gefühl, Nikola Jokic steht mit durchgedrückten Knien vor ihm, hat die Arme nach unten und Paddy Mills kann gar keinen Wurf loswerden. Ich denke mir so, wie machst du das? So. Was soll das sein?
Er verdribbelt sich dann ja sogar einmal, ne, und greift dann trotzdem nochmal nach.
Und trotzdem ist einfach in der ISO gegen so von Nikola Jokic, von dem wir dachten, okay, der Tanzbär, offensiv ist eine Granate, aber defensiv ist er nicht zu spielen in der NBA, so vor 5 Jahren oder 7 Jahren. So. Das ist so beeindruckend. Die Mannschaft, ich wünschte mir irgendwie, Serbien wäre schon mal einen Tick näher dran gewesen, in einem der 2 Spiele gegen die USA in der Vorbereitung oder jetzt. So, und das würde mir so ein bisschen mehr Hoffnung machen, dass es da irgendwie vielleicht knapper wird. Aber ja, vielleicht finden sie nochmal diesen richtigen emotionalen Modus. Weil selbst gestern das war nicht so, wie wir die Serben manchmal erleben, finde ich, so von der absoluten, wir drehen durch und wir sind alle im 6. Gang, wir sind alle im Avramovic-Modus und hier gibt es keinen vorbei. Wir sind in den Passwegen, wir sind überall. Und die haben natürlich ein tolles Comeback, hat auch viel Kraft gekostet. Das, glaube ich, wirkt sich dann auch sowas aus, es ist Overtime. Aber noch fehlt mir so ein bisschen das Vertrauen oder habe ich noch nicht viel von den Serben gesehen, dass ich denke, okay, die können die USA vielleicht wirklich kitzeln, leider. Das hätte ich vor dem Turnier oder vor dem Sommer hätte ich das gedacht, dass das schon noch ein Team ist, was prädestiniert dafür ist.
Aber wer weiß, vielleicht finden sie nochmal den großen Spielmodus mit Svetislav Pesic. Wenn, also der wird die schon schön schön anstacheln, da jetzt nochmal, nachdem die US-Amerikaner vor allem darüber gerutscht sind über die Brasilianer, 122-87, Ehre wem Ehre gebührt. Marcelinho können wir auch sagen, obrigado, letztes Spiel im Brasilien-Trikot, 3 olympische Spiele, 5 Weltmeisterschaften. Bei den Amis haben wir mal wieder ein bisschen Joel Embiid gesehen, für so einen kleinen Stint, hat es dann mal für 14 Punkte in 12 Minuten gereicht, ein paar Rebounds, ein paar Dreier getroffen, mit jedem, also jeder Buhruf gefühlt von den französischen Fans hat ihn da noch treffsicherer werden lassen. Also das sorgt natürlich dafür dann auch, ne, dass die US-Amerikaner jetzt auch nochmal echt so eine Machtdemonstration hingelegt haben, dass man einfach ja, ein bisschen Bammel hat und trotzdem irgendwie hofft, ey, es sind am Ende trotzdem die Serben, ey, und die haben Jokic und die haben Bogdanovic und die haben Micic und die haben so ein paar Kettenhunde, die man loswerden kann. Also das, sie müssen sie doch mehr.
Micic hat auch so gespielt, ne?
Ja.
Fand ich. So, der spielt auch so Blankface, macht sein Ding, so ein bisschen in einem Tempo. Das wirkt so ein bisschen, manchmal so ein bisschen langsam. Aber das ist vielleicht nicht ganz rübergekommen, auch, dass man wirklich vor Coach Pešić nochmal, Pešić den Hut ziehen muss. Wenn man sich überlegt, dass was 93 war, die, Europameistersieg. Jetzt ist 2024 und er steht in einem Halbfinale bei den Olympischen Spielen.
Ja.
Das ist schon, wenn du es 30 Jahre machst im internationalen Basketball, dann kann man schon mal sagen, das ist, oder in Mitte deinen 70ern, das ist schon, das wäre vielleicht sogar Prädikat Vogelwild.
Prädikat Vogelwild. Ich habe ja tatsächlich, ich war ja ein bisschen irritiert und
Hallo, die Boy, du bist wie Astronaut.
Da kam er nochmal.
Kann ich das einfach sagen? Coach Pešić hat einfach, er war mein Nationalmannschaftstrainer. Der Sommer geht los. Wir spielen im ersten Spiel gegen Schweden. Es gibt noch kein Videomaterial von dieser schwedischen Mannschaft. Der Sommer ist gerade losgegangen. Der Sommer geht los. Okay, wir fangen gerade an zu trainieren. Die Schweden fangen gerade an zu trainieren. Erster Tag, Videoanalyse. 1,5 Stunden steht auf dem Programm. Nicht mehr Videoanalyse, was wollen wir analysieren? Wir kommen dahin, ist einfach so, Deutscher gegen Schweden vor 7 Jahren.
So, was?
Was ist das? Wir gucken minutiös, als hätten wir das verbrochen. Er schreit einfach irgendjemand an, der vor 7 Jahren einen defensiven Fehler gegen die Schweden gemacht hat. Keiner von denen ist mehr dabei. Es gibt es nicht. Wir gucken 1,5 Stunden uns irgendwas an. Wir wissen nicht, was der Trainer für einen defensiven Plan hatte. Wir wissen nichts. Wir gucken mal trotzdem jeden Tag Video von den Schweden. Was passiert hier? Und dann wird irgendein armer Teufel als Astronaut bezeichnet. Pöl, wo bist du? Ludimoy. Er ist einfach einer der größten, muss ich sagen.
Aber Astronaut, warum ist man Astronaut?
Astronaut, weil er nicht richtig, also er war gleich Spieler, aber in dem Fall glaube ich, so verstanden zu haben, dass er nicht quasi am Ball hilft, aber er ist auch nicht bei seinem Gegenspieler zum Rebound, sondern er ist nirgendwo. Du bist einfach irgendwo. Im luftleeren Raum, glaube ich. Also stehst irgendwo unnütz. Und dann bist du Astronaut. Naja, okay.
Oh, Wahnsinn. Also ich habe wirklich kurz gedacht, hat er sich da eventuell hinten raus vercoacht, als er nach der Auszeit der Australier nochmal seine letzte eigene Auszeit nimmt, bei 9 Sekunden, dann Mills trifft und dann, ich weiß nicht, wie viel Zeit noch auf der Uhr war, 1,8 oder irgendwas, vielleicht hätten sie es auch nochmal ein bisschen abgegradet und dann hätte er diese eine Auszeit noch gehabt, aber dann habe ich mich gleichzeitig beim Kommentieren dabei erwischt, dass ich mir denke, willst du mich eigentlich verarschen, Zander?
Sag also, es nicht.
Du kannst ja nicht jetzt hier wirklich, Sven ist der Pesic.
Scaiolo, ja. Korea. Sag es nicht.
Naja, also Wahnsinn. Also ich hoffe einfach darauf wirklich, dass sie in der Lage sind, irgendwie diesen Modus zu finden, zu sagen, ey, hier kommen die Globetrotters und glauben jetzt hier, sie wischen hier einmal feucht durchs Turnier durch und jetzt also ich glaube, er wird ja jetzt mit ihnen nochmal genau diese Videoanalyse, die du gerade beschrieben hast, nur mit dem aktuellen Spiel, nämlich dem Gruppenspiel, einfach nochmal genauso machen, oder was? Hä? Und einfach nochmal reingehen. In die.
Gerade ist natürlich, wir können das versuchen, an Strohhalmen zu finden, gerade dieses komische Ding, du hast eine Mannschaft zweimal geschlagen, wo es nicht um alles ging. Also in der Vorbereitung, die zweimal in der Gruppe, und dann hast du das Gefühl, okay, jetzt im dritten Spiel, wir sind ja klar besser, und auf einmal treffen die 2-3 Dinger und du bist irgendwie 6 hinten und dann kommt so eine kleine Drucksituation. USA scheint sich schon auch, ich habe das Gefühl, man merkt ihnen an, dass sie jetzt einfach mehr Reps unterm ihrem Gürtel haben. Ne? Also Vorbereitung, shaky, Gruppenphase oder weiß ich, das Südsudan-Spiel, das Deutschland-Spiel. Und sie sind jetzt einfach ein deutliches Ticken besser. Das, was wir normalerweise den Vorteil haben, dass alle Vorbereitungen gehen los und wir haben viel mehr Erfahrung zusammen. Und USA muss sich da irgendwie jetzt gerade wieder reinfuchsen, weil jedes Jahr ein neues Team kommt. Jetzt haben sie halt schon wirklich ein paar Wochen und ein paar Spiele und Trainingseinheiten und Videoanalysen und dieses ganze Ding und sind einfach leider noch mal ein Stück besser, als wir sie vorher gesehen haben.
Das dann also 21 Uhr, nachdem idealerweise Deutschland ins Finale eingezogen ist, dann Serbien gegen die US-Amerikaner. Und ja, wie gesagt, jetzt gleich, das werden wir dann in die nächste Folge natürlich mit reinnehmen. Wenn ihr das hier hört, trifft die deutsche Frauennationalmannschaft auf die Französinnen, trifft auf Gabby Williams, auf Marien Johannes. Ich habe leider keine Info noch irgendwie erhalten können, was mit Niara Sabali ist. Die würde natürlich da nochmal sehr gut zu Gesicht stehen. Ich finde das ja weiterhin super interessant, dass die Französinnen einfach gesagt haben, wer hier Olympia mitmachen will, der spielt keine WNBA. Ansonsten könnt ihr es knicken. Also die hatten quasi auch eine lange Vorbereitung zusammen und haben wir wirklich auch echt tolle Spieler. Ich habe ein Spiel von ihnen kommentiert gegen die Kanadierinnen, da waren sie super dominant. Das ist schon eine taffe Aufgabe und da würde Niara als zusätzliche Qualitätsspielerin extrem helfen, um die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit einfach zu erhöhen, dass man da wirklich eine Chance hat auf den nächsten Step. Auf der anderen Seite, wir haben Satu, mein Gott.
Wir haben nicht nur Satu, wir haben auch ein paar andere Gangsterinnen. Weiß ich nicht. Ich kenne Frankreich nicht, aber ich kenne Deutschland. Ich habe mir angewöhnt, einfach zu sagen, im Zweifel Deutschland.
Ja, gut. Dann so genauso verbleiben wir, liebe Freunde. Wir wünschen euch viel
Spaß. Ich habe noch eine kleine Sache in Eigenregie. Ja. Ich hoffe, das sprengt nicht
so. Alles gut.
Ich habe ein Problem. Ich brauche Schwarmintelligenz. Ich brauche Hilfe der Hörerschaft. Ich hoffe, dass der ein oder andere Sanitärfachmann unter euch ist.
Oh.
Also ich saniere aktuell wieder eine kleine Altbauwohnung. Diesmal habe ich gedacht, ich mache auch ein bisschen was im Sanitärbereich selber. Hat sich als großer Fehler erwiesen. Ich bin nämlich in vielen Lebenssituationen sehr, sehr dumm. Ich habe folgenden unglaublichen Patzer gebaut. Die Drückerplatte der WC-Anlage und der Unterputzgeschichte war eine Katastrophe. Ich wollte sie austauschen. Mhm. Habe sie einfach in so einer blinden Wut das Klo abgebaut und so weiter. Alles mögliche abgebaut, Heizung abgebaut. Und auch die Drückerplatte daraus gebaut. Aber nicht nur die Drückerplatte, sondern es gibt danach, dass ich dachte, einfach alles, wo man deinen Finger dagegen drückt, ist Drückerplatte. Das ist aber mitnichten so. Sondern danach kommt noch so eine Platte, die ist aber Teil von diesem Unterputzgeschichte. Die habe ich aber auch abgebaut und weggeschmissen. So, ja. Das Problem ist jetzt, niemand weiß, was das für ein Modell ist, was darin eingebaut wurde, was das für ein Hersteller ist. Das heißt, ich wollte eigentlich eine Wohnung übergeben in 2 Tagen. Aktuell muss der Herr jetzt seinen Finger in da reinstecken, um abzuziehen. Das ist jetzt kurz, kann ich ihm das verkaufen, aber also perspektivisch ist das nicht ideal. Deswegen, ich habe ein Foto. Man sieht quasi gar nichts. Man sieht diese 2 Nöbel, die hochgehen und dann kommt sich der Spülkasten entleert. Wenn es jemand schafft, aufgrund dieses Fotos das zu identifizieren und mir zu sagen, was ich jetzt für Ersatzteile kaufen muss, damit ich eine vollständige Toilette, weil die Alternative ist, es kann wirklich sein, dass ich das komplette Ding aufreißen muss und komplett neuen Spülkasten einsetzen muss. Alles neu machen muss. Den Mikrozement, den ich vorher da überall drüber gepflastert habe, alles aufreißen, alles aufbrechen. Es kann nicht sein, aber es ist die Gefahr. Ich bitte euch, irgendwo wird dieses Foto auftauchen.
In die Story und bei Twitter. In die Story und bei Twitter
muss ich sagen. Bin ich nicht nur für immer in eurer Schuld, sondern es wird einen überragenden Preis geben. Ihr werdet mit den Ohren schlackern. Wenn ihr Sanitärfreunde habt, wenn ihr Großhandel betreibt, ich weiß nicht, was ihr machen müsst. Ich brauche euch. Vielen Dank.
Und jetzt kommt der wilde Twist an der Sache. Mein Vater ist Jahre seines Lebens, Zeit seines Lebens Sanitär-Großhandel. Mensch, und deswegen kann ich euch eventuell mal miteinander connecten gleich, wenn diese Aufnahme vorbei ist.
Also Geberit wurde schon ausgeschlossen, das ist schon gefährlich, weil wenn es dann wirklich ein unbekannterer Angeber ist, Hersteller ist, dann Puh, also,
Schwarmintelligenz
kleiner Downer hinten raus.
Schwarmintelligenz und mein Vater, irgendjemand wird helfen. Günni, wir sind Goldsiegerinnen, wir irgendwie auch. Tschüss, bis zur nächsten Folge.
A bientôt.